HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Ich bin Christin und als Christin kann ich das nur schwer ertragen, dass sich nämlich genau die Herren tatsächlich über Frauen aufgrund ihres Geschlechts erheben. Und das ist für mich ehrlich gesagt unerträglich.
Wir streiken, weil die Situation der Kirche, sei es jetzt der Missbrauchsskandal, sei es aber vor allem die fehlende Gleichberechtigung, der Umgang mit den Frauen, weil die so an uns nagen.
Es gibt auf der Welt so viele Tränen.
Als katholische Frau muss man sehr leidensfähig sein.
Ich habe im letzten Jahr schon ein paar Mal gedacht, möchte ich zu diesem Club noch dazugehören.
Ist es nicht eine Beleidigung unseres Schöpfergottes, die Hälfte der Menschheit außen vor zu lassen?
Wir glauben, dass Frauen geweiht werden sollten.
C'erano delle diaconesse all'inizio.
Am Anfang, also in der Urkirche, gab es Diakoninnen. Die Frage ist nur, ob sie sakramentale Ämter hatten oder nicht.
Im Moment läuft da so viel schief. Und ich fühle mich in irgendeiner Form verantwortlich, da irgendwas noch zu tun.
Die Frauen, die sonst immer nur Kaffee gekocht haben, möchten endlich eine Erneuerung.
Wenn wir warten, bis da oben was passiert, dann sind noch 5 Generationen nach uns noch auf demselben Stand oder wieder zurück in die Steinzeit.
In der katholischen Kirche gehen die Uhren anders. Langsamer, manchmal vielleicht auch rückwärts, vor allem wenn es um Reformen geht. Ein guter Katholik weiß das, die sind in Geduld und Demut geübt, sollte man meinen. Aber genau das scheint sich nun zu ändern. Katholische Frauen proben den Aufstand. Maria 2.0 nennt sich eine neue Initiative aus Münster. Sie fordert, eine Woche lang sollen alle ehrenamtlichen Frauen der katholischen Kirche streiken. Das bedeutet keine Gottesdiensthilfe, keine Lektorendienste, keine selbstgebackenen Kekse im Altenkreis und so weiter. Was wäre die Kirche ohne ihre ehrenamtlichen Frauen? Merken die Männer das überhaupt, die Mächtigen, die Bischöfe in Deutschland oder gar der Vatikan in Rom? Die Theologin Uta Ranke-Heinemann hat einmal gesagt, eine Frau kommt in den Vatikan nur mit einem Staubsauger. Eine Priesterweihe für Frauen vollkommen abwegig, wird sich das jemals ändern? Maria, hilf! Aufstand der katholischen Frauen, so heißt unsere Sendung heute. Und wir schauen uns natürlich zuerst mal diese Initiative an. Am letzten Wochenende begannen die Proteste im beschaulichen Münster geradezu harmonisch.
In Münster klang der Kirchenprotest so. Mit Liedern und Gebeten feierten die Initiatorinnen der Kirchenstreikbewegung Maria 2.0 ihren Gottesdienst draußen vor dem St. Paulusdom. Und hunderte Menschen feierten begeistert mit. Die Aktion von Maria 2.0 spricht vielen aus dem Herzen.
Ja, eben für die Erneuerung der Kirche, für einen neuen Aufbruch, wo die Botschaft von Jesus Christus wirklich im Mittelpunkt steht, wo es weniger um Hierarchien, um Macht geht, wo Frauen gleichberechtigt sind, wo das liebevolle Miteinander im Mittelpunkt steht.
Also ich war schon oft enttäuscht und weil es immer nichts gebracht hat, also habe ich auch schon mal gedacht, eigentlich muss man sich manchmal schämen, dass man noch in der Kirche ist, die sich so verhält. Aber dann sage ich mir auch wieder, wir sind Kirche, die Gläubigen, und wir sind bereit, etwas zu ändern.
Und darum haben die Frauen aus der Heiligkreuzgemeinde in Münster die Aktion Maria 2.0 angestoßen, weil sie all die Skandale um den sexuellen Missbrauch und die Vertuschung, die Männerdominanz und den Ausschluss der Frauen aus der Kirche nicht mehr länger hinnehmen wollen, sagt Mitinitiatorin Elisabeth Kötter.
Unsere Motivation ist, dass uns etwas an der Kirche liegt, dass wir mit den Männern zusammen auf Augenhöhe unsere Kirche lebendiger wieder machen möchten und beflügeln möchten. Wir sind hier draußen, weil wir draußen sind, weil wir von Entscheidungen, die entscheidend sind, ferngehalten werden, weil wir keine Ämter haben können. Und wir möchten volle Gleichberechtigung auf Augenhöhe.
Im Januar ist die Idee zu Maria 2.0 geboren. Inzwischen haben sich Zehntausende katholische Frauen in Deutschland und weltweit angeschlossen, sagt Mitbegründerin Barbara Meisel. Sie und ihre Mitstreiterinnen können es kaum fassen, dass sie eine solche Welle losgetreten haben.
Das erfüllt mich mit großer Hoffnung und das sollte eigentlich allen zu denken geben, von den Bischöfen bis zu den Kardinälen und Päpsten, was für eine Sehnsucht in der Bevölkerung, nicht nur in der weiblichen Bevölkerung, da ist, Kirche zu verändern, Kirche zu erneuern, ohne auszutreten.
Denn Kirchenstreik bedeutet für die Frauen von Maria 2.0 nicht, dass sie die Kirche verlassen wollen. Im Gegenteil, sie stehen zu ihrem Glauben und wollen Veränderung von unten.
Wir haben gemerkt, es geht so nicht weiter. Es muss etwas sich ändern.
Dass wir mehr tun dürfen. Nicht nur spülen und abtrocknen in den Cafeterien der Pfarrgemeinden, sondern auch ein bisschen mehr machen.
Die Forderungen der Frauen sind nicht neu. Neu ist die Form des Protests.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie schön, dass ihr da seid. Liebe Marias, es ist eine ernste Sache, dass wir heute hier draußen stehen.
In Münster schlossen sich mindestens 500 Menschen nach dem Gottesdienst einem Protestzug vor dem Bischofssitz an. Der Bischof von Münster, Felix Genn, möchte sich nicht zu den Aktionen äußern, teilt lediglich mit, man sei in Fragen von Macht und Gewaltenteilung in der Kirche, der Sexualmoral und der priesterlichen Lebensform im Dialog mit den katholischen Frauenorganisationen. Die Kirchenrebellinnen von Maria 2.0 aber möchten nicht länger warten. Unsere Geduld ist aufgebraucht, sagen sie, und fordern Veränderungen. Jetzt.
Die Hoffnung ist, dass die Menschen spüren, die Menschen unten an der Basis, dass sie es tun können, wenn sie nur den Mut haben, dass sie sich nicht fürchten müssen und dass deshalb diese Veränderung der Kirche einfach von unten stattfindet, egal was oben passiert.
Heike Zaffer aus Münster über den Beginn der Aktion Maria 2.0. Und eine der Initiatorinnen wollen wir jetzt noch mal ausführlicher zu Wort kommen lassen. Lisa Kötter aus Münster. Schönen guten Abend nach Münster.
Ja, schönen guten Abend, Herr Bernd. Guten Abend in die Runde.
Beginnen wir mal mit diesem Titel, Maria 2.0. Wofür steht denn das 2.0 aus Ihrer Sicht?
Das 2.0 steht für in der Programmiersprache ja für Neubeginn. Alles auf Anfang. Wir fangen nochmal an, wir versuchen es neu, wir versuchen es besser zu machen. Und was wir besser machen wollen, ist in erster Linie, es sind ja Frauen, die das anfangen, das Geschwisterliche in der Kirche. Das Frauenbild, das durch Maria transportiert wurde, durch die Jahrtausende, ist unserer Meinung nach auch ein falsches Marienbild, weil Sie haben vorhin in Ihrer Anmoderation von Demut gesprochen. Wir sind nicht gegen Demut, aber der Begriff Demut wird vollkommen falsch gebraucht. Das, was Maria zum katholischen Frauenbild par excellence macht, ist, dass sie als devot dargestellt wird, als Schweigerin. Sie hat nicht geschwiegen, sie hat mit großem Herzen das Magnificat, das ist einer der schönsten Lobpreise, den wir haben, gesungen. Sie singt, meine Seele preiset den Herrn und die Mächtigen stößt er von ihrem Thron. Sie war eine unglaublich mutige Frau, denn sie hat in ihrer Zeit vor Gott, vor dem sie demütig war, denn das ist der einzige, vor dem wir demütig sind, weil Demut heißt ja erkennen, dass wir Geschöpfe eines Schöpfers sind. Es ist eine Haltung gegenüber Gott und nicht gegenüber den Menschen. Und sie hat sich in Gefahr begeben. Sie hat ein uneheliches Kind im Jahre Null zur Welt gebracht. Das muss man sich vorstellen. Damit war sie einverstanden. Was für ein Mut. Und sie wird dargestellt als eine Frau, die nur dienen kann und schweigen und vielleicht stille Gebete zum Herrn sendet für die Menschen. Nein, sie ist unsere Schwester.
Das heißt, Ihr Bild von Maria ist, ja, sie wollen dienen, aber eben nicht kuschen, habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau. Demut, aber kein Devotismus. Genau, gegen Dienen ist nichts zu sagen.
Was heißt das jetzt konkret in dieser Aktionswoche? Sie streiken, oder dieser Begriff streikt wird zumindest benutzt. Worauf müssen die Gläubigen in Münster und anderen Städten verzichten, weil sie eben nicht mehr kuschen?
Nun, verzichten müssen sie vielleicht darauf, dass Büchereien, die von Frauen betreut werden, nicht geöffnet werden oder dass Katechetengruppen ausfallen. Es gibt Strickkreise von alten Damen, die keine Masche stricken in der Woche. Es gibt aber auch Lektorinnen, die nicht lesen, Kommunionhelferinnen. Also ich kann das gar nicht alles erwähnen. Die ganze Bandbreite der Ehrenamtlichkeit in Kirche wird zum Teil nicht mehr stattfinden. Aber es machen ja auch nicht alle Frauen mit.
Wie groß ist denn die Resonanz im Augenblick?
Da wir kein Zentrum des Geschehens sind, sondern praktisch nur die Initiatorinnen, kriegen wir wahrscheinlich nur einen Bruchteil mit. Aber bei uns melden sich Tausende von Menschen, von Gruppen, muss ich sagen. Wenn man das multipliziert und denkt, jede Gruppe hat vielleicht im Schnitt mindestens 5 Mitglieder. Ich glaube, es sind inzwischen Zehntausende. Und wir kriegen auch Nachrichten inzwischen aus Chile, aus Nordamerika, aus dem europäischen Ausland. Es ist einfach überwältigend. Wir können es noch gar nicht fassen, was da gerade passiert.
Das heißt, es sind sehr viele Leute und auch sehr verschiedene Leute. Sie sagten auch in einem Strickkreis, wo sehr alte Seniorinnen sind zum Beispiel?
Ja, es sind sehr viele sehr alte Menschen oder nicht nur sehr alte, auch alte. Ich bezeichne mich selbst einfach auch mal als alt. Ich bin fast 60 Jahre alt. Es sind nicht so viele junge Menschen, was ich aber auch ziemlich gut verstehe, ehrlich gesagt, weil ich habe selbst 4 Kinder, die junge Erwachsene sind. Und wenn ich mit meiner Tochter, was höchstens einmal im Jahr vorkommt, wenn sie mich zur Kirche begleitet, dann sagt sie, Mama, das kann ich nicht fassen. Da stehen 4, 5 Männer um diesen Altar, Frauen, wenn überhaupt, am Rande. Mama, das ist nicht das 21. Jahrhundert. Die sind stecken geblieben. Das kann nicht sein. Das sagt den jungen Menschen nichts mehr.
Was ist das Ziel Ihrer Aktion? Was wollen Sie erreichen?
Wir möchten gerne, dass die Kirche lebendiger wird. Weil Lebendigkeit passiert nur, wenn Frauen und Männer auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Selbst Kinder kann man nur kriegen, wenn man 2 Geschlechter zusammenbringt. Mit der Kirche ist es, glaube ich, ähnlich. Die Kirche ist erstarrt vor Angst, weil die Strukturen in Frage gestellt werden. Wir kriegen deswegen auch kein Echo von der Kirche. Es ist, als ob man gegen eine Wand redet, gegen eine Wand seine Sehnsucht richtet. Sie antwortet nicht. Und was wir wollen, ist ein Dialog auf Augenhöhe, zusammen überlegen, in vertrauensvoller Weise, wie kann es weitergehen? Es ist wirklich die einzige Möglichkeit, immer auf dem zu beharren, was schon immer war. Wir glauben an Jesus Christus und wir glauben, dass Jesus Christus mit uns durch die Zeit geht. Und wenn er mit uns durch die Zeit geht, heißt es nicht, sich jedem Zeitgeist anzupassen. Aber es heißt, dass die Menschen, die sich ja weiterentwickeln in ihrem Wissen und in ihrer Spiritualität, die Menschen auch mitzunehmen und bei den Menschen zu sein und nicht bei einem starren Skelett zu verweilen, was heute überhaupt nicht mehr die Temperatur hat. Wir brauchen Erwärmung. Wir brauchen Erwärmung in der Kirche.
Also Frauen und Männer auf Augenhöhe, das mag in der Gemeinde vor Ort funktionieren, aber glauben Sie, das kann auch mit der Hierarchie funktionieren, mit der katholischen Kirche? Wird das da jemals der Fall sein, Frauen und Männer auf Augenhöhe?
Naja, wir sind ja, wie gesagt, ich sag's nochmal, wir sind gläubige Menschen und wir glauben, dass der Geist weht, wo er will. Und im Moment sind wir so überwältigt von dem, was passiert, dass wir tatsächlich glauben, dass es nur von unten kommen kann. Die Kirche gibt ja keine Signale jetzt, die offizielle Kirche. Der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz hat ja gesagt, dass der Protest nicht gerade zum Dialog beiträgt. Das sehen wir anders, weil ich glaube, es ist noch nie so viel gesprochen worden in Gemeinden wie in der letzten Woche. So viel diskutiert worden, so viel sehr anrührende Gottesdienste gefeiert worden. Wie in den letzten Tagen. Wir kriegen da wirklich sehr viele Rückmeldungen und haben es ja auch selbst erlebt in unserer Gemeinde. Es wird nicht von oben kommen. Das wage ich nicht zu hoffen. Aber ich merke jetzt schon, dass wie ein Sauerteig, der sich immer mehr erwärmt, die Veränderung von unten nach oben steigt. Und vielleicht muss das ja auch so sein. Wir sind das Volk, das Gottesvolk, wie wir es nennen. Wir sind alle getauft, wir sind alle zum Priestertum berufen, das glaubt auch die katholische Kirche. Und das passiert jetzt. Es ist eine Selbstermächtigung der Gläubigen, eine Gewissensentscheidung der Gläubigen. Es steigt von unten nach oben.
Das war Lisa Kötter aus Münster, eine der Mitinitiatorinnen der Aktion Maria 2.0. Herzlichen Dank für das Gespräch. Also denken wir mal ganz neu. Man kann sich Gott auch als Frau vorstellen oder vielleicht sogar als Zwei Frauen, zwei ältere Damen aus Hessen und Sachsen, das haben zumindest Rainer Everin und Carsten Strauch mal getan. Sie sind Renate Gott und Inge Gott in der Serie Götter wie wir, gelaufen auf ZDF Kultur. Dafür haben die beiden sogar den Deutschen Comedy-Preis bekommen und sind für den Grimme-Preis nominiert gewesen. In einer Folge beantworten diese beiden Frauen, die Gott sind, sogar Fragen ihrer Geschöpfe.
Hallöchen, liebe Schöpfung. Hier sind wir wieder, Ihre Schöpfung.
Genau, die Ingeborg und die Renate Gott. Ne, wir sind ja Gott. Die haben uns ja auch viele Fragen wieder gestellt, ja, die wir heute alle abarbeiten. Ne?
Ja, Kundenbindung ist das nicht wahr. Also man muss da ganz mit der Zeit gehen, nicht wahr? Sie haben auch ein Recht und das üben wir halt alle 1000 Jahre mal aus. Nicht, jetzt ist es wieder soweit.
Wozu braucht man Gott oder Götter? Fragt Trixan Show. Also, ohne, wenn wir mal nicht, dann würden sie sich ganz schön umgucken.
Dann sehen sie nämlich mal, wie es ist. Wozu braucht man Gott, sag mal, was hat die denn für eine... Wir müssen doch alles, jeder Klebstoff, den sie benutzen, alles haben wir doch geschöpft. Stellen Sie sich mal vor, was das für eine...
So sieht's doch aus. Warum beinhaltet die Schöpfung so viele Dinge, die uns umbringen können oder giftig sind, fragt Tendocast. Naja, also es ist ja mal so, gell? Da müssen Sie doch auch mal selbst ein bisschen aufpassen, gell? Man kann doch auch nicht immer alles in sich reinstopfen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, gell? Ja, und sich dann wundern.
Das trainiert eben, dass man mal hingucken tut, nicht
das
so,
ist, haben wir es gesagt. Das ist ein Konzept.
Das ist ein vom Konzept, ja, nicht wahr.
Und das ist praktisch gleich eine natürliche Selektion.
Die haben ja da
praktisch mit eingebaut.
Wir haben eine Überbevölkerung und das ist auch für uns ein großes Problem, nicht wahr? Auf jeder letzten Insel, wo wir was geschöpft haben, sitzen sie doch mittlerweile.
Es ist alleine vom Gewicht, ne, wird die Erde immer schwerer. Also, und dann gehen Sie mal, wenn wir verreisen.
HR2 Kultur, der Tag. Maria Hilf, Aufstand der katholischen Frauen. Wie berechtigt ist nun diese Hoffnung, dass Maria den katholischen Frauen helfen kann? Nach Christus selbst ist Maria die ganz zentrale Figur, die in der katholischen Kirche verehrt wird. Zu allen Zeiten wandten sich die Gläubigen an Maria, weil sie es ist, die Menschen versteht.
Der Tenor Rudolf Schock singt das Ave Maria nach einer Komposition von Johann Sebastian Bach. Diese Dreieinigkeit von Hochkultur, Volksreligion und Schmalz steht am Ende von etwa 2000 Jahren Marienfrömmigkeit. Es beginnt mit einigen Sätzen in den ersten Evangelien, hier bei Lukas.
Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria.
Der Engel nennt Maria eine Begnadete und kündigt ihr die Geburt eines Sohnes an, den sie Jesus nennen soll.
Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.
Diese Passage ist die Grundlage für mehrere Dogmen und unendliche theologische Auseinandersetzungen. Was Josef davon hält, erfahren wir bei Matthäus. Er will sich von seiner Frau trennen, aber...
Siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.
Daraufhin bleibt er bei ihr. Was nun folgt, kennen auch die weniger Gläubigen. Die Weihnachtsgeschichte bei Lukas berichtet von der Geburt des Kindes. Die Familie muss fliehen, geht später nach Nazareth zurück. Maria wird im Johannesevangelium noch bei der Hochzeit von Kana erwähnt. Sie weist Jesus als Erste darauf hin, dass die Gäste keinen Wein haben. Er antwortet sinngemäß, lass mich in Ruhe. Johannes berichtet auch, dass Maria bei der Kreuzigung anwesend ist und beim Pfingstwunder. Dann zieht sie nach Ephesus und man hört nichts mehr von ihr. Die Bibel endet, aber die Geschichte der Maria beginnt erst. Die frühen Christen in den hellenistischen Staaten sind auch von anderen Religionen beeinflusst. Und in denen gibt es viele Muttergottheiten und deren Darstellungen mit dem Kind erinnern sehr stark an spätere Madonnenbilder. Maria wird verehrt. Man schreibt ihre Lebensgeschichte nun ausführlicher als die Bibel auf. Und im Jahr 431 auf dem Konzil von Ephesus erhält sie als Gottesgebärerin eine herausgehobene Stellung im Christentum. Sie ist der weibliche Anteil der Gottheit, fürsorglich, verständnisvoll, ansprechbar und wird nach Jesus zur wichtigsten Figur des Glaubens, als Fürsprecherin bei Gott. Das bleibt sie im Katholizismus. Die schwarze Madonna von Częstochowa, die Maria von Altötting, unzählige Mariendarstellungen und Pilgerstätten zeugen bis heute davon. Und natürlich das Ave Maria, nach dem Vaterunser das bekannteste Gebet des christlichen Glaubens. Hier gesprochen vom Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Rainer Dachselt über die Bedeutung der Maria im Katholizismus. Die Initiative Maria 2.0 will dieser Figur nun Beine machen. Sie soll dienen, aber nicht unterwürfig sein. Aber passt das in die traditionelle katholische Welt? Das frage ich jetzt Klaus Hofmeister aus der HR Kirchenredaktion. Warum ist Maria in der römisch-katholischen Kirche eigentlich so wichtig?
Ja, man kann darüber hinausgehen, eigentlich schon von Anfang an. Das ergibt sich im Grunde automatisch aus den Grundaussagen der frühen Christenheit. Also wenn dieser Jesus Sohn Gottes ist, wenn dieser Mensch Gott war, dann muss es mit seiner Mutter irgendetwas auf sich haben, in der dieser Gott herangewachsen ist. Also der Schöpfer von Himmel und Erde kommt in diese Welt und nimmt dann Wohnung in einer vermutlich 15-jährigen jungen Frau aus Nazareth. Das hat die Menschen von Anfang an sehr gerührt. Was ist das für eine Frau, dass die dessen gewürdigt wird? Und so wurde sie auch mehr und mehr selbst in diesen Raum des Göttlichen gerückt. Der Titel Mutter Gottes, den man ihr gab, spiegelt dann auch diese ungeheure Spannung, in der diese Figur angelegt ist. Sie wurde vergöttlicht, aber zugleich war sie die Person des göttlichen Heilspersonals, die besonders nah bei den Menschen war. Sie war eben auch Mutter, so wie viele Frauen Mutter sind. Sie hat einen Sohn verloren, also ein schweres Schicksal. Das ist auch ein Identifikationspunkt. Und sie ist anders als die Männer, die damals mit Jesus unterwegs waren, nicht abgehauen, als Jesus am Kreuz starb. Und insofern ist sie eine große Identifikationsfigur von Menschlichkeit. Deshalb hat sich im Grunde die Volksfrömmigkeit dieser Frau wie selbstverständlich bemächtigt. Mit Rosenkranz, mit Prozession, mit Marienfesten, mit einem eigenen Marienmonat jetzt im Mai. Also hier wurde das Weibliche in Gott, die Menschlichkeit, die Fürsorge gefeiert. Und noch heute ist es so, wenn man zum Beispiel hier in Liebfrauen in Frankfurt über den Hof geht, da gibt es eine Marienstatue. Das ist der Ort, wo die Menschen die Kerzen anzünden, täglich 2000 Kerzen dort vor dieser Marienstatue. Zu dieser Frau kann man als einfacher katholischer Christenmensch kommen, also der ist auch nichts Menschliches fremd.
Also die Maria wird gerade deshalb verehrt, weil sie weiblich ist, weil der Kirche weibliche Anteile fehlen, kann man das so sagen?
Ja, also ich bin kein Psychologe oder kein Tiefenpsychologe, aber es hat viel für sich, diese These. Das ist für die Volksfrömmigkeit zumindest sozusagen unsere Frau bei Gott, unsere Frau in Gott. Die Vergöttlichung der Maria ging ja so weit, dass man von außen betrachtet, auch als Theologe immer den Eindruck haben musste, Vorsicht, da wird also die Trinität in eine Quaternität umgewandelt, wenn man so Darstellungen sieht von Maria Königin oder wenn man sich auch 15. August dieses große Fest Maria Himmelfahrt anschaut, die Aufnahme Mariens in den Himmel. Da wird das Gottesbild von Vater, Sohn und Heiligem Geist im Grunde so um das Weibliche erweitert und es entsteht sowas wie eine Ganzheit in Gott, also rein mal tiefenpsychologisch betrachtet. Und Maria ist so für die Spiritualität sehr wichtig. Gott ist eher abstrakt und fern, der Heilige Geist sowieso, wo soll man den greifen? Jesus kommt schon näher, aber so in der Marienfrömmigkeit ist der erste Platz eigentlich gewesen, dass man mit Maria am Kreuz stand und sich mit seinen Schicksalen bei ihr aufgehoben fühlte und im Grunde, wenn man den Rosenkranz, dieses christliche Mantra-Gebet sich anschaut, da werden die zentralen christlichen Themen des Lebens Jesu im Grunde so durch die Brille von Maria sozusagen nacherlebt. Sie ist Urbild des Christlichen, so wie sie den Erlöser zur Welt gebracht hat, sollen auch alle Christen sozusagen Gott in ihrer Seele empfangen, austragen und dann irgendwie zur Welt bringen. Also sie ist ein spiritueller Ankerpunkt auf jeden Fall.
Welche Idee spielt dann diese Vorstellung der Jungfrauengeburt? Das ist ja etwas, wo viele auch ihre Schwierigkeiten heutzutage mit haben. Was soll diese Jungfrauengeburt? Warum ist die wichtig?
Das ist ein archaisches, im Grunde auch aus der Religionsgeschichte bekanntes Motiv. der göttliche Mensch, Jesus, kann irgendwie nicht auf menschliche, auf sexuelle Weise durch so eine einfache Begegnung von Mann und Frau entstanden sein. Und das wird ja bis heute in der katholischen Theologie ganz real biologisch verstanden. Da bleibt die Maria dann Jungfrau, sie ist rein, sie ist keusch, sogar noch nach der Geburt, heißt es, war ihr Schoß für immer verschlossen. Also es gibt ein starkes Bedürfnis nach Reinheit, das so mit Asexualität verbunden ist. Das ist natürlich Klerikertheologie. Auch mitgeprägt durch die augustinische Leibfeindlichkeit, die so seit dem 4. Jahrhundert die christliche Theologie unglaublich geprägt hat. Da wird auch nochmal das eigene Asexuelle, diese Lebensweise des Klerus, überhöht und idealisiert. Und da steckt eben auch ein tiefer Fehler im theologischen System, wenn man so will. Im Christentum ist das Sexuelle zutiefst auch das Böse und durch die Sündhaftigkeit verseucht. Insofern ist ein asexuelles Marienbild, das in diesen Dogmen sich zeigt, auch ein Ausdruck einer im Grunde lebensfernen, falschen Idealisierung, würde ich sagen, der menschlichen Natur, die eben nur dann gut ist, wenn sie irgendwie auch rein ist und zu welchen Ausbrüchen diese Abspaltung und Idealisierung der Sexualität dann bei den Klerikern führt, das zeigt ja nicht zuletzt auch der Missbrauchsskandal.
Ja. Wie weit prägt dieses Bild von Maria das Frauenbild? Vielleicht sogar bis heute?
Ja, ich glaube, dass eben Reinheit, das Demütige, das Keusche im Grunde so als Urbild für die Frau empfohlen wurde und dass das tatsächlich eben über die Jahrhunderte das Frauenbild stark geprägt hat, im Grunde von daher nochmal gestützt hat, dass eben so ein Rollenverständnis da ist, das eben nicht auf Empowerment, auf Selbstständigkeit, auf ich bin stark, ich bin auch wer hinzielte, sondern im Grunde auf die dienende Weiblichkeit, das patriarchale System stützte sich sozusagen selbst. Und wenn man in die Bibel schaut, stellt man ja fest, dass diese Maria 1.0, also die ursprüngliche Maria, ganz anders war. Also es gibt dieses Magnificat, du stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöhst die Niedrigen, sagt sie da über Gott, du stürzt die Reichen vom Thron und erhöhst die Armen. Also da ist ein revolutionäres Gottesbild bei dieser Maria, das sich in der Bibel spiegelt. Insofern ist sie viel mehr, als man sich aufgrund der Marienfrömmigkeit vorstellen kann, im Grunde auch ein Vorbild für diese Maria 2.0 Bewegung.
Das heißt, wenn diese Frauen aus Münster sagen, wir wollen dienen, aber nicht unterwürfig sein und deshalb dieser Begriff Maria 2.0 und das hat sich keine PR-Agentur ausgedacht, sondern diese Frauen aus Münster, das passt in dieses Bild.
Absolut. Also das ist genau die Aussage, die man aus der Bibel ziehen kann und die christliche Theologie, die auf ja im Grunde Demut, Keuschheit, seid still abzielte, die ist so ein bisschen hinter den biblischen Aussagen zurückgeblieben.
Das war Klaus Hofmeister aus der HR Kirchenredaktion. Vielen Dank. Und wir hören noch einmal rein in die Serie Götter wie wir. Die beiden Göttinnen sind geduldig und sie beantworten weiter die Fragen ihrer Geschöpfe.
Stefan S. fragt, kommt meine Katze auch in den Himmel? Also Punkt 1, den wir hier klären müssten. Auch. Ja. Der Stefan, wenn ich jetzt mal hier in die Akte reingehe, sieht's bei ihm ja noch nicht so rosig aus, dass er jetzt in den Himmel käme, ne?
Ja, und trotz der neuen Datenschutzverordnung, wir sind Gott, wir können in die Akte reinschauen,
wir haben alles hier. Ich hab doch alles hier auf dem
Wir Bild, sehen ja. das noch, lieber Stefan.
Aber für die Katze sieht's schon besser aus, gell? Da kann ich ein bisschen Entwarnung geben, die Katze. Wobei, wir haben ja hier im Himmel einen separaten Tierhimmel.
Ne? Ja, ich hatte eine starke Katzenhaut. Haarallergie und da haben wir die ein bisschen aussortiert. Seitdem haben wir so eine Absaugvorrichtung und da haben wir doch hier wunderbar hier oben nicht. Hast du mich einmal niesen hören?
Nein, nix. Und der ist sehr schön geworden. Dieser Tierhimmel ist also wirklich ein sehr schöner Himmel.
Mit diesem Flocati für die Kätzchen so und die Muschi und Pussy sind auch drin jetzt.
Die sind auch drin, gell? Die waren süß. Ne? Ja, und wir haben dann auch noch den Fischhimmel. Ne? Das muss man auch noch erwähnen. Und der Fischhimmel ist auch ganz schön. Er stinkt nur ein bisschen nach Fisch.
Gut, es liegt so in der Natur der Sache.
So. Aber man muss es auch mal benennen. Ne? Man muss diese auch mal benennen. Der Fischhimmel, nicht zu verwechseln übrigens mit dem finnischen Himmel, der ist mit Sauna. Wie lange bleibt Angela Merkel noch Kanzlerin, fragt Japanese Magician.
Also Angela Merkel, was hat man da jetzt? Ich glaube, man hat 23 plus 5.
Du hast es mal ausgerechnet, ich weiß es gar nicht.
Ja, also wir hatten so ein Haltbarkeitsdatum. Das hat sie als Tätowation hier rechts, falls Sie sie mal in der Sauna sehen.
Da können Sie noch mal nachschauen.
Wenn nächstes so ein Barcode, können Sie einscannen und da sehen Sie direkt, wann die abläuft.
Maria Hilf, Aufstand der katholischen Frauen. Okay, Frauen als Priester, das scheint in der heutigen Struktur der katholischen Kirche unrealistisch zu sein. Ein Schritt in diese Richtung wäre der Diakonat. Das ist eine Stufe unter dem Priesteramt. Bei Männern gelten da heute schon etwas weniger strenge Regeln. Verheiratete Diakone gibt es zum Beispiel, zumindest wenn sie eben schon vor der Weihe verheiratet waren, ist das heutzutage denkbar. Also, wenn schon nicht das Priesteramt für Frauen öffnen, dann vielleicht Diakoninnen? Diese Forderung gibt es auch schon lange. Der Vatikan hat darauf was gemacht? Richtig, er hat eine Kommission gegründet, die darüber gründlich beraten sollte. Aber das Ergebnis ist für die Frauen ernüchternd. Tassilo Forchheiner mit den Hintergründen.
Eine schnelle Entscheidung zur Einführung eines Frauendiakonats in der katholischen Kirche wird es so bald nicht geben. Das bestätigte Franziskus gegenüber Journalisten. Die von ihm eingesetzte Kommission, die seit 2,5 Jahren den kirchengeschichtlichen Hintergrund aufklären sollte, habe ihre Arbeit beendet, sei aber nicht in allen wichtigen Punkten zu einer einheitlichen Sichtweise gekommen. Am Anfang, also in der Urkirche, gab es Diakoninnen. Die Frage ist nur, ob sie sakramentale Ämter hatten oder nicht. Darüber wird diskutiert, bis jetzt ohne klares Ergebnis. Der Diakonat ist in der katholischen Kirche die erste von 3 Stufen des Weihesakraments für Mitglieder des Klerus, also der Priesterschaft. Diakone können bei ihrer Weihe verheiratet sein und dürfen zahlreiche Aufgaben übernehmen, die ansonsten Priestern vorbehalten bleiben. So der Stand heute. Was unter dem Frauendiakonat in den ersten Jahrhunderten der katholischen Kirche zu verstehen war, erscheint dagegen weniger klar. Grundsätzlich gilt, dass es keine Gewissheit gibt, ob dies eine Priesterweihe mit derselben Form und Finalität war wie bei der von Männern. Einige sagen, daran bestehe Zweifel. Also untersuchen wir das weiter. Davor habe ich keine Angst. Für einige Fachleute sei die ursprüngliche Beauftragung von Frauen zum Diakonat so zu verstehen gewesen wie beispielsweise die Segnung einer Äbtissin in der heutigen Zeit.
Halten wir also fest, es gab mal Diakoninnen in der katholischen Kirche, aber die Experten sind sich uneins darüber, wie weit denn deren Befugnisse damals gingen. Und die Experten werden wohl noch ein paar Jahrhunderte darüber beraten müssen. Doch viele katholischen Frauen reicht diese Ansage längst nicht mehr. Eine davon, Christiane Florin, Leiterin der Redaktion Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und vor allem sind Sie Autorin einer Streitschrift, der Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Warum ist Ihnen dieses Thema wichtig?
Ja, mir war es wichtig, einmal die Perspektive umzukehren und sich nicht immer auf diese Argumentation des Lehramtes, also des Vatikans, einzulassen, dass die Frauen doch bitte still und demütig und dankbar zu sein haben, sondern ich habe ja aus der Perspektive geschrieben, dass es ein Recht ist, dass Frauen vorenthalten wird. Es gibt natürlich kein Recht darauf, Priesterin oder Diakonin zu sein, aber es gibt schon ein Recht darauf, dass Frauen, die sagen, ich fühle mich dazu berufen, dass deren Berufung genauso geprüft wird wie bei Männern. Und Sie haben es ja so schön in der Anmoderation gesagt, es ist ja ein, wenn es nicht so traurig wäre, ein erheiternder Prozess, dass jetzt schon seit vielen Jahrhunderten geforscht wird, was mit diesen weiblichen Wesen nun ist, was mit denen so anders ist. Und man kommt immer wieder mit immer neuen Kommissionen zu dem immer alten Ergebnis, man muss ihnen die Weihe vorenthalten. Die sind der Weihe nicht würdig.
Das heißt, es ärgert Sie eher so aus feministischer Sicht oder aus der Sicht einer praktizierenden Katholikin? Oder was ist Ihre Motivation?
Ja, ich kann da gar nicht so sehr trennen. Ich glaube, dass Frauen und Männer schlicht dieselben Rechte haben sollten. Ob ich das jetzt als Katholikin oder als Bürgerin in einer Demokratie glaube, das weiß ich gar nicht so genau zu unterscheiden. Aber ich glaube, man kann ja nicht behaupten, wie das aber ja in der katholischen Kirche geschieht, Männer und Frauen haben die gleiche Würde, aber aus dieser angeblich gleichen Würde folgen unterschiedliche Rechte. Also das passt für mich nicht zusammen. Und nachdem ich mir also diese ganzen Dokumente angetan habe, muss ich sagen, aus denen spricht ja ein
großes Misstrauen gegenüber Frauen, zum Teil auch Frauenverachtung, der Wunsch, Frauen zu kontrollieren. Und das weckt in mir wiederum das starke Bedürfnis, da zu widersprechen. Ich glaube ja nicht, dass man nur, wenn man katholisch ist, das Denken ausschalten sollte, ob als Mann oder als Frau.
Was sind das für Dokumente, die Sie gelesen haben und die Sie wütend gemacht haben?
Ich habe die lehramtlichen Dokumente zunächst mal vor allem die aus jüngerer Zeit gelesen, also ich sag mal aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, weil die eben entscheidend sind für das, was heute noch behauptet wird. Also warum Frauen nicht Priesterin werden können, da gibt es ein wichtiges Dokument von 1976 und dann ein ganz zentrales, wird jetzt 25 Jahre alt, von 1994, da sagt Papst Johannes Paul II., die katholische Kirche ist gar nicht befugt, Frauen zu Priesterinnen zu weihen. So, und dann habe ich weitergeguckt, wo kommt das eigentlich her? Und da finden Sie dann zum Beispiel bei Kirchenlehrern wie Thomas von Aquin so schöne Aussagen, dass er sich die Zeugung eines Mädchens nur damit erklären kann, dass zum Zeitpunkt der Zeugung feuchte Südwinde geweht haben müssen. Oder bei Augustinus, der sich also lang und breit Gedanken darüber macht, wozu diese weiblichen Wesen überhaupt Nütze sein sollen und dann zu dem Schluss kommt, naja, also man kann sie nicht zu vielem gebrauchen, aber wenigstens zum Kinderkriegen. Also so diese Haltung. Und ich meine, das sind ja Männer, die wurden dann zu Kirchenlehrern erhoben. Und deshalb war dann für mich auch ein Schluss aus dieser intensiven Beschäftigung damit, dass zwar jetzt diese offen frauenfeindlichen Argumente in Anführungszeichen nicht mehr wiederholt werden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber dadurch, dass das Ergebnis ja immer dasselbe bleibt, eben dass Frauen nicht gleichberechtigt sind, schwingen ja all diese alten Vorurteile, diese alten Abwertungen gegenüber den Frauen mit. Also das Misstrauen, die Verachtung gegenüber Frauen ist immer noch da, auch wenn man jetzt so schöne theologische Argumente rausgesucht hat wie, naja, Jesus war ein Mann und die Apostel waren Männer und in der Kirchengeschichte war es nie anders und Mädels, nur habt doch mal ein bisschen Geduld und haltet mal still, ja, fügt euch doch so. Also das ist eben meiner Ansicht nach vorgeschoben, weil man die wahren Gründe, also dieses tiefe Misstrauen, nicht mehr aussprechen kann.
Also auch das Argument, naja, in der katholischen Kirche, da laufen die Uhren halt langsamer, das dauert halt alles ein paar Jahre oder Jahrzehnte, habt Geduld, lassen Sie nicht mehr gelten.
Naja, das kann ich ja nicht gelten lassen, weil ein Papst 1994 gesagt hat, das ist jetzt endgültig entschieden. Also das heißt ja nicht nur, dass die Uhren langsamer laufen, es heißt auch nicht, dass die Uhren stillstehen, sondern es heißt ja, dass die Uhren zurückgehen. Denn in dem Moment, wo sich doch in der Welt da draußen oder zumindest in den Demokratien Gleichberechtigung durchgesetzt hat oder wo es zumindest doch weithin als erstrebenswert galt, genau in dem Moment hat die katholische Kirche eben gesagt, nein. Also die Abwehr der Moderne, die Schaffung einer Gegenwelt ist offenbar diesem Papst Johannes Paul 1994 sehr wichtig gewesen und sein Nachfolger Benedikt der 16., der ja auch so etwas wie der Geist dahinter war als Präfekt der Glaubenskongregation, der hat das natürlich noch einmal bestärkt, als er dann Papst war.
Untertitel Ihrer Streitschrift, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Warum brauchen sie das? Warum, wenn man ja, nicht gewollt ist, geht man halt woanders hin, könnte man auch argumentieren.
Ja, naja, das halte ich für ein ziemlich schwaches Argument. Mhm. Natürlich kann man immer sagen, ja, dann geh doch. Ja, früher hat man in der DDR gesagt, ja, dann mach doch rüber. Ne? So kann man natürlich irgendwie, finde ich, so kann man keine Debatte führen. Ich finde, es ist ja schon des Nachdenkens wert, zu fragen, ist das denn wirklich der Kern des Christentums? Ist das wirklich der Kern dieser katholischen Kirche? Ist Jesus gekreuzigt worden, um Priesterinnen zu verhindern? So sieht es ja manchmal aus. Ist das nicht eigentlich ein erbärmliches Glaubenszeugnis? Also ich finde schon, diese Überlegung ist jeden Streit wert. Aber ein bisschen naheliegender gesagt wird, ich schon sagen, Frauen brauchen einfach mehr Macht, weil Männer zu viel davon haben und weil wir ja nun jetzt gerade auch seit dieser Studie zum Missbrauch wissen, was diese geschlossenen Männerzirkel anrichten. Damit will ich nicht sagen, dass nicht auch in Frauenorden missbraucht worden ist und Gewalt ausgeübt worden ist. Aber man weiß doch, Machtkartelle kann man nur dadurch aufbrechen, dass man die Gruppen möglichst verschieden zusammenstellt. Und dazu gehören natürlich auch geschlechtlich gemischte Gruppen aus Männern und Frauen oder eben Menschen unterschiedlicher Altersgruppen. All das, was man ja auch aus der Unternehmensführung inzwischen weiß. Also es wird der katholischen Kirche auch ganz gut tun.
Aber was würde sich ändern, wenn Frauen mehr Macht hätten in der katholischen Kirche?
Ja, ich glaube, das wäre erstmal ein ganz starkes Zeichen in die Welt und speziell in diese Länder hinein, wo Frauen massiv unterdrückt werden.
Man muss sich ja klar machen, wer Frauen unterdrücken will, der kann sich auf die katholische Kirche immer noch berufen. Das sehen Sie ja in vielen Ländern. Ja, da gibt es einerseits Ordensfrauen, die machen Bildungsprojekte speziell für Mädchen. Aber auf der anderen Seite ist die katholische Kirche auch diejenige Macht, die diese Unterordnung der Frauen unterstützt. Und wer Frauen unterdrücken will, der kann eben sagen, na guck mal hier bei euch in der Kirche, da ist doch nur erst recht so. Also das wäre ein ganz wichtiges Zeichen in die Welt hinein. Zum anderen, es wäre eine menschenfreundlichere Kirche. Frauenfeinde sind nun mal keine Menschenfreunde. Ich würde nicht die Garantie aussprechen, dass dann wieder mehr Menschen in die Kirche kommen oder dort mehr bleiben, obwohl ich aber weiß, dass viele Frauen gerade deshalb wegen dieser Frauenfeindlichkeit, wegen dieser Diskriminierung, also viele Frauen in Deutschland, die katholische Kirche verlassen haben. Also diese Reaktion habe ich sehr oft bekommen und die bekommen ja jetzt auch die Frauen der Aktion Maria 2.0, dass ihnen eben viele schreiben, ja, also ich bin vor Jahren schon ausgetreten und das hatte mit der sogenannten Frauenfrage zu tun.
Vielen Dank, das war Christiane Florin, die Leiterin der Redaktion Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk und Autorin der Streitschrift Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Und jetzt beantworten die beiden Göttinnen noch ein paar Fragen ihrer Schöpfung. Götter können offenbar auch ganz redselig sein.
Wie ist Ihr Anstellungsverhältnis und wie viel Zeit bleibt für das Privatleben, fragt Pavel M. Ja, also das ist schon ein Fulltime-Job.
Ja.
Ne, das muss man sagen.
Sie können ja quasi, wenn 20, Sie das nicht 100%, dann ist es nur noch 90.
25.
So wie Sie sagen.
25, 9 to 7.
Ja. Wir haben eine Stunde mehr und dadurch haben wir noch weniger Zeit.
Ja, und die wird uns aber als Pause wieder abgezogen.
Ja, es bleibt ja, so plus minus nichts übrig. Nicht? Sie müssen es von Anfang an bis zum Ende machen, sonst...
Ja, weil wenn du diese Erde einmal geschöpft hast, du hast sie ja auch am Bein. Na, was willst du denn machen? Wir hatten schon mal, es gab eine gewisse Krise.
Du hast schon mal inseriert.
Weil du diesen Burnout... Und dann habe ich gesagt, komm, es hat doch keinen Sinn, wir inserieren jetzt mal das Ding, gell, günstig abzugeben.
Aber Erde, guter Zustand, haben wir gesagt.
Mit in sehr gutem Zustand, aber das hat uns ja auch keiner geglaubt.
Nee. Gell,
das hat uns keiner abgekauft.
Das war dadurch, dass wir Menschen hatten.
Ja,
dadurch,
das war das Problem. Die haben dann gleich gesehen, oh, die haben Menschen.
Das ist wie eine Schadsoftware bei einem Dieselfahrzeug. Die sind auch nicht mehr, die werden sie auch nicht mehr los. So ist es. Diese Menschen sind unsere Schadsoftware mit den Dieseldings. Das ist es. So.
Götter wie wir, die preisgekrönte Satire aus ZDF-Kultur. Man findet sie auch auf YouTube. Maria Hilf, Aufstand der katholischen Frauen. Warum drängt die Kirche bis heute Frauen an den Rand, obwohl sie doch so dringend braucht? Gerade in dieser Woche kamen wieder alarmierende Zahlen. Die beiden christlichen Kirchen, beiden droht in den kommenden Jahrzehnten ein massiver Mitgliederschwund. Bis zum Jahr 2060 werden die evangelische und die katholische Kirche rund die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren. Das ist das Ergebnis einer Langfristprojektion, die beide Kirchen gemeinsam in Auftrag gegeben haben. Oliver Günther.
Beispiel die evangelische Kirche in Hessen-Nassau, kurz EKHN, zuständig vom Vogelsbergkreis bis runter nach Südhessen. Aktuell hat die EKHN knapp 1,6 Millionen Mitglieder. Im Jahr 2060 werden es laut Projektion noch 800.000 sein. Was für die EKHN gilt, gilt bundesweit, und zwar für die evangelische wie die katholische Kirche in ähnlichem Maße. Bis 2060 wird sich die Zahl der Kirchenmitglieder halbieren. Und nicht nur das, die Kirchen werden sich auch nur noch halb so viel leisten können wie heute. Denn sinkende Mitgliederzahlen bedeuten laut Prognose auch stagnierende Kirchensteuereinnahmen bei gleichzeitig steigenden Kosten. Die düsteren Aussichten kommen für die Kirchen nicht überraschend. Der Trend zeichnet sich schon länger ab. Und trotzdem, bei der Vorstellung der Zahlen in Frankfurt lässt Andreas Barner vom Rat der evangelischen Kirche in Deutschland keinen Zweifel. Die Vorhersage ist ein Alarmsignal.
Für mich ist es 5:05. Wir müssen jetzt handeln. Wenn wir das verschlafen, wenn wir das nicht machen, dann kommen die Kirchen, kommen auf jeden Fall die evangelische Kirche, in ein ganz schwieriges Fahrwasser.
Das gilt aber wohl auch für die katholische Kirche. Beispiel Bistum Mainz. 2017 verfügte das Bistum über 215 Millionen Euro Kirchensteuereinnahmen. Für das Jahr 2060 sind rund 206 Millionen vorhergesagt. Das klingt nicht dramatisch. Aber bei den Ausgaben rechnet das Bistum Mainz mit 440 Millionen Euro. Sprich, die Einnahmen aus der Kirchensteuer würden dann noch nicht mal die Hälfte der prognostizierten Ausgaben decken. Also lautet die Devise: Gegensteuern. Aber wie? Ein Hauptproblem: Es treten zu viele Menschen aus der Kirche aus, vor allem Erwachsene zwischen 25 und 35 Jahren. Und wer erstmal ausgetreten ist, lässt häufig auch seine Kinder nicht mehr taufen. EKD-Ratsmitglied Barner setzt deshalb vor allem auf eine Strategie:
Die Jüngeren anzusprechen, anders zu kommunizieren, andere Angebote zu machen und eben gerade das ganze soziale Engagement, das ehrenamtliche Engagement eben auch stark in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu setzen.
Aber könnte alles sogar noch schlimmer kommen? Wenn zum Beispiel die aktuelle Missbrauchsdebatte in der katholischen Kirche eine unerwartet dramatische Austrittswelle zur Folge hat? Die Wissenschaftler des Freiburger Forschungszentrums Generationenverträge, die die Projektion erarbeitet haben, meinen, nein, solche Austrittswellen seien nicht neu und eingerechnet. Und Bernd Jünemann, Mitglied der Finanzkommission der katholischen Diözesen Deutschlands, verweist gerade beim Thema Missbrauch auf die laufende Aufarbeitung.
Diese Probleme werden angegangen, sind heute schon angegangen und wir finden auch Antworten darauf, dass so etwas nicht wieder vorkommen kann und darf.
Eine andere Frage aber lautet: Welche gesellschaftliche Rolle spielt Kirche eigentlich noch, wenn der Anteil der Mitglieder an der Gesamtbevölkerung derart sinkt? Von heute rund 55% auf dann gerade mal 30%. Immerhin, Katholik Jünemann kennt das schon. Sein Erzbistum Berlin gehört schon heute zu den eher Mitgliederschwächeren.
Also in der Region, wo wir heute schon ganz klar in der Minderheit sind, fühlen wir uns keineswegs bedeutungslos. Ganz im Gegenteil, wir werden sehr, sehr viel angefragt zu gesellschaftlichen Dingen, zu wichtigen Dingen des Lebens.
Ähnlich selbstbewusst gibt sich Bischof Martin Hein von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Wir werden auch künftig Volkskirche sein, so der Bischof in einer schriftlichen Stellungnahme.
Wie kommt die Kirche raus aus dieser Krise ohne die Frauen? Vielleicht kann ja so eine Bewegung wie Maria 2.0 auch ein Weckruf sein. Oder ist das jetzt zu optimistisch gedacht? Matthias Drobinski beschäftigt sich bei der Süddeutschen Zeitung mit diesen Fragen. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wie ist die Stimmung an der katholischen Basis? Was glauben Sie? Kann es sein, dass diese Proteste der Frauen auf fruchtbaren Boden fallen?
Das ist eine spannende Frage. Also man sieht ja erstmal, das ist ja eher eine handgestrickte Aktion von 5 Frauen, die einfach gesagt haben, uns reicht's, uns stinkt's, wie viral die geworden ist und wie sehr die ansteckend geworden ist. Das wird die ja nur, weil sozusagen der Boden dafür bereit ist, weil man sieht, dass dieser Protest, dieser Ärger ist im Grunde im Kern der Gemeinden angekommen. Also bei den Frauen, die jetzt die Kirche tragen, der katholische Frauenbund schließt sich ja mehr oder weniger dem an. Daran sieht man, das ist also eine Bewegung in der Kirche und zeigt, wie groß die Krise da ist. Und jetzt muss man mal sehen, wie die Bischöfe darauf reagieren. Also ich meine, die sind ja so ein bisschen gefragt. Also sie haben ja gesagt, wir wollen nach dem Missbrauchsskandal auch einen Dialogprozess anfangen und da auch die Frauenfrage behandeln. Da bin ich mal gespannt, was rauskommt. Und davon wird schon auch einiges abhängen.
Aber bisher gehen die Bischöfe auch Taufstation oder sagen nur, ja, ja, fein, fein. Und sonst passiert nichts, weil sie wiederum Angst haben vor Rom oder warum passiert da nichts?
Ja, sie sind so ein bisschen gespalten. Also es gibt schon einige, die da auch durchaus vorangehen würden. Andere sagen ja auch ganz offen, der Bischof Voderholzer von Regensburg, man soll sozusagen nicht an der Identität der Kirche rumschrauben, das täten die Frauen. Und da sieht man, aber die Bischofskonferenz selber ist gespalten, weil sie ja merkt, entweder riskieren sie Ärger mit den Frauen oder sie riskieren Ärger mit Rom. Denn da ist Papst Franziskus, der, so kann man das im Augenblick sagen, einfach da kein Interesse hat, im Augenblick an diesem Thema auch was zu ändern. Also für ihn ist das Verbot der Weihe von Frauen, steht für ihn nach allem, was ich sehe, fest.
Und gerade Papst Franziskus, der war doch so der Hoffnungsträger für viele Menschen, die Reform haben wollten in der Kirche. Warum ist er bei diesem Punkt kein Reformer?
Ich glaube, er sieht sich sehr gebunden an seinen Vorvorgänger Johannes Paul II. Da muss man so ein bisschen die katholische Kirche verstehen. Der hat 1994 ein Schreiben über die Weihe den Männern vorbehaltene Weihe zum Priester geschrieben und hat dort gesagt, diese Debatte ist zu Ende. Also ich lege hiermit ein für alle Mal fest, nur Männer können in der katholischen Kirche Priester werden. Das ist in der katholischen Kirche ein sehr hoher Verbindlichkeitsgrad. Der wurde auch nochmal bestätigt und offenbar hat Franziskus in diesem Punkt, so reformfreudig er in anderen Bereichen ist, den Eindruck, da kann ich nicht einfach irgendwas ändern. Und man kann ja auch sagen, tatsächlich würde das in der katholischen Kirche, sagen wir mal, auch durchaus einen Riesenstreit, eine Riesendebatte geben. Sie wäre sicher auch gespalten über dieser Frage.
Also tut er das nicht aus Respekt zu seinem Vorvorgänger oder tut er das aus machtpolitischen Gründen, nicht weil er Angst hat, das fliegt ihm alles um die Ohren?
Ich glaube, es ist tatsächlich für ihn nicht das drängende Thema. Also man merkt, so sensibel er bei vielen, gerade bei sozialen Themen sind, bei der Frage der Ausgeschlossenen, ist die Frage nach dem Priestertum von Frauen nicht ganz oben auf seiner Agenda. Also ich glaube, er denkt sich irgendwie, soll ich dafür diesen ganzen Ärger riskieren? Er hat ja eine Kommission in Auftrag gegeben, ob man Frauen zu Diakoninnen weihen kann, also sozusagen dem ersten Grad oder der ersten Vorstufe einer Priesterweihe. Diese Kommission ist jetzt zum Ergebnis gekommen, dass man so ein bisschen erwarten konnte, nämlich irgendwie, man kann es nicht so genau sagen. Also in der frühen Kirche gab es durchaus Diakoninnen. Jetzt ist es strittig, haben die Sakramente gespendet oder waren die eher für Soziale zuständig? Da wird die katholische Kirche einfach irgendwann auch eine Entscheidung treffen, wie sie das interpretiert. Man kann ja entweder sagen, die waren halt keine Sakramentenspenderin, also bleibt alles beim Alten. Man kann aber auch sagen, die waren in einer Weise in dieser Kirche präsent, wie es in der antiken Gesellschaft einmalig war. Also das war ja ein richtiger Bruch mit einer eher frauenfeindlichen Umgebung, in der Art und Weise, wie Frauen in diesen christlichen Gemeinden präsent waren. Das macht ja auch den Erfolg des frühen Christentums aus. Da kann man nun eine Analogie schließen und sagen, wie können wir dann den Frauen diese Weihe noch verweigern? Aber das wäre schon ein Bruch mit der Tradition.
Und man muss ja auch berücksichtigen, dass der Papst ja nicht nur sich um deutsche Katholiken kümmert, sondern dass es eine Weltkirche ist und dass in Afrika, in Lateinamerika, in anderen Bereichen das Bild der Frau vielleicht nochmal eine ganz andere Funktion hat. Also haben wir da ein Luxusproblem, also im Vergleich der Weltkirche gesehen?
Ja, so einfach ist es, glaube ich, nicht. Also ich war auf der Jugendsynode, die jetzt im letzten Oktober in Rom stattfand, und da haben junge Frauen eigentlich aus allen Ländern gesagt, das reicht uns nicht mehr. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, die afrikanischen Frauen, die sind das gewohnt und es ist wurscht. Da ist vielleicht der Widerstand der Männer noch größer. Aber was ich da erlebt habe, ist schon, dass auch viele sehr kirchlich engagierte Frauen aus Ländern, wo man es gar nicht gedacht hat, gesagt haben, wir lassen uns nicht mehr damit abspeisen, dass wir gesagt bekommen, ihr seid natürlich genauso viel wert wie die Männer, nur kultfähig seid ihr halt irgendwie nicht. Also da denke ich, kann man nicht einfach sagen, in Afrika passiert gar nichts.
Also kultfähig ist jetzt einfach nur ein männlicher Machtausdruck oder gibt es da theologisch was zu diskutieren?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt, spricht natürlich die Tradition der katholischen Kirche, wie auch lange der evangelischen, muss man ja hinzufügen. Auch die hat sich ja erst vor 20, 30 Jahren da umentschieden und immer noch nicht alle evangelische Kirchen und auch die Lutheraner sind weltweit über dieser Frage gespalten. Also in diesem Sinne kann man da nicht sagen, die einen sind ganz hinten und die anderen ganz vorne. Aber was ich sehe, sind überwiegend Traditionsargumente oder Argumente, die mal festgelegt wurden. Da kann man sagen, da hat die katholische Kirche durchaus sich auch von einigen Dingen verabschiedet, die auch schon mal fest lagen. Also zum Beispiel die Frage der Religionsfreiheit. Pius IX. Hat 1864 eine Enzyklika geschrieben, wo er ein für alle Mal erklärte, dass Religionsfreiheit nicht existieren könnte in der Sicht der katholischen Kirche. Denn wenn man die Wahrheit hat, wie kann man dann die Religion noch wählen? Das Zweite Vatikanische Konzil hat das dann 100 Jahre später revidiert. Kann man sagen, ein langer Zeitraum, der Kirche aber auch sehr geschadet hat. Also in diesem Sinne, das geht. Also vielleicht gibt es auch mal ein Konzil, das dann sagt, irgendwie wir diskutieren wieder offen über die Frauenweihe. Das Risiko ist tatsächlich, dass dann da vielleicht eine Mehrheit sagt, irgendwie nö, wir bleiben beim Alten.
Klingt ja
dann
doch eher
eine Kirchenspaltung.
Ist ja doch eher eine Jahrhundertfrage. Werden wir beide in unserem Leben noch eine Diakonin erleben oder vielleicht sogar eine Priesterin in der römisch-katholischen Kirche?
Ein bisschen makaber gesagt, also wenn ich jetzt mit 66 einen Herzinfarkt kriege, glaube ich eher nicht, aber wenn ich 90 werde, vielleicht schon.
Immerhin, das ist eine Aussage. Matthias Dobrinski von der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. HR2, der Tag. Und hier nochmal die Erinnerung an unseren Mitmachtag am 27. Juni. Wenn Sie gerne anderen beim Arbeiten zugucken oder anders formuliert, wenn Sie mal miterleben wollen, wie wir in der Redaktion unsere Themen diskutieren und Sie auch Ihre Meinung sagen wollen, dann können Sie sich gerne bewerben und mal einen Tag mitarbeiten bei uns. Auf hr2.de finden Sie alle Informationen zu unserem Mitmachtag am 27. Juni. Bis bald, mein Name Uwe Berndt.